Drogenhund und Kraftprotz. Wenn wir den Kontrolleur loslassen, den Augenblick deutlicher wahrnehmen und uns der Ungewissheit unserer Zukunft öffnen, werden wir aus dem Käfig der Angst entlassen. Dann können wir den Herausforderungen des Lebens mit unserer eigenen ursprünglichen Weisheit begegnen und uns aus mancher prekären Situation befreien. Nach einem wunderschönen Aufenthalt in Sri Lanka flog ich über Singapur nach Perth, wo ich mich in einer der 6 Schlangen vor dem Einreiseschalter anstellte. Die Schlangen bewegten sich nur sehr langsam vorwärts. Offensichtlich gab es sehr gründliche Überprüfungen. Dann trat ein Zollbeamter mit einem Drogenhund an der Leine aus einer Seitentür in die Lobby. Die Ankömmlinge lächelten nervös, als der Beamte den Hund langsam an jeder Warteschlange entlangführte. Obwohl offensichtlich keiner der Passagiere Drogen bei sich hatte, spürte man doch den Hauch von Erleichterung, wenn sich der Hund nach gründlichem Schnüffeln den Nächsten zuwandte. Dann kam das süße Tier zu mir, schnüffelte und blieb einfach stehen. Es grub seine Schnauze in meine Robe, ungefähr in Hüfthöhe, und wedelte dann eifrig mit dem Schwanz. Der Zollbeamte musste den Hund kräftig an der Leine ziehen, damit er sich von mir trennte. Und jener Passagier, der vor mir stand und sich zuvor sehr freundlich gezeigt hatte, trat einen Schritt von mir weg. Das Paar hinter mir bewegte sich auch einen Schritt zurück. 5 Minuten später war ich schon fast am Schalter, als der Hund abermals die Reihen entlang geführt wurde. Wieder roch er an jedem Reisenden und ging dann weiter. Und wieder hielt er bei mir an. Sein Kopf grub sich wieder in meine Robe und der Schwanz wedelte wie wild. Auch diesmal musste der Beamte den Hund mit aller Kraft wegziehen. Jetzt spürte ich, wie sich alle Augen auf mich hefteten. Eine solche Situation hätte bestimmt viele Leute äußerst beunruhigt, doch ich blieb völlig entspannt. Schlimmstenfalls würde man mich ins Gefängnis werfen, dachte ich. Doch das wäre auch nicht so schlimm. Schließlich hatte ich dort viele Freunde und würde erheblich besser gefüttert werden als in unserem Kloster. Als ich den Schalter erreicht hatte, nahm man mich zur Seite und durchsuchte mein Gepäck gründlich. Natürlich trug ich keine Drogen bei mir. Mönche trinken ja nicht einmal Alkohol. Von einer Leibesvisitation sah man ab, vermutlich weil ich überhaupt nicht nervös oder ängstlich wirkte. Man fragte mich nur, weshalb sich der Drogenhund so auf mich konzentriert und nur bei mir angehalten hätte. Darauf erwiderte ich, dass Mönche eine große Verbundenheit mit Tieren verspüren und dass der Hund dies vielleicht erschnüffelt hatte. Es könnte aber auch sein, dass der Hund in einer früheren Inkarnation ebenfalls Mönch gewesen sei. Man kann ja nie wissen. Nach diesen Erklärungen ließ man mich gehen. Einmal wäre ich von einem wütenden und betrunkenen australischen Kraftprotz fast verprügelt worden. Doch weil ich keine Angst zeigte, ging die Sache gut aus. Wir waren gerade in unseren neuen Stadttempel nördlich von Perth eingezogen und wollten eine prächtige Einweihungsfeier veranstalten. Überrascht und sehr erfreut nahmen wir zur Kenntnis, dass Sir Gordon Reid, der damalige westaustralische Gouverneur, mit seiner Frau der Eröffnung beiwohnen wollte. Mir wurde die Aufgabe übertragen, das Partyzelt sowie die Stühle für Besucher und VIPs zu organisieren. Unser Schatzmeister forderte mich auf, das Allerbeste zu besorgen, denn schließlich wollten wir einen richtig guten Eindruck machen. Ich sah mich also um und entdeckte in einem reichen Vorort im Westen von Perth ein sehr exklusives Unternehmen, das gegen viel Geld Partyzelte für Gartenfeste von Millionären vermietete. Ich erläuterte, was ich wünschte und weshalb es unbedingt das Feinste vom Feinen sein sollte. Die Frau, mit der ich verhandelte, sagte, dass sie schon verstanden hatte, was ich wollte, und so erteilte ich ihr den Auftrag. Am späten Freitagnachmittag trafen das Partyzelt und die Stühle ein. Doch ich konnte sie nicht selbst entgegennehmen, da ich hinter dem Tempel beschäftigt war. Als ich später die Ladung begutachtete, erschrak ich über den Zustand des Partyzelts. Es war total verdreckt und völlig mit rotem Staub überzogen. Das fand ich zwar sehr enttäuschend, aber das Problem konnte gelöst werden. Mit Gartenschläuchen spritzten wir das Zelt ab. Die Besucherstühle waren genauso verschmutzt. Also machten sich meine lieben ehrenamtlichen Helfer an die Arbeit und begannen, die Stühle zu säubern. Zum Schluss sah ich mir die Stühle für die VIPs genauer an und die waren ganz was Besonderes. Kein Stuhlbein hatte dieselbe Länge. Sie wackelten, und das nicht zu knapp. Ich konnte es kaum fassen. Das war wirklich zu viel. Ich rannte zum Telefon, erwischte meine Vertragspartnerin gerade noch, bevor sie ins Wochenende entschwand, und erklärte ihr die Lage. Wir dürften doch nicht riskieren, dass der Gouverneur von Westaustralien während unserer Einweihungsfeier vom Stuhl stürzte. Die Frau zeigte sich sehr einsichtig, entschuldigte sich wortreich und versprach mir, dass die Stühle innerhalb einer Stunde ausgetauscht werden würden. Dieses Mal wartete ich auf den Lieferwagen. Er bog in unsere Straße ein, und ungefähr 60 Meter vor dem Tempel sprang ein Mann bei voller Fahrt von der Ladefläche. Mit geballten Fäusten und wild funkelnden Augen rannte er auf mich zu. »Wer ist der Typ, der hier was zu sagen hat?« brüllte er. »Wo ist dieser Typ?« Später erfuhr ich, dass unsere erste Lieferung für diese Männer die letzte der Woche hätte sein sollen. Nachdem sie die Mangelware bei uns abgeliefert hatten, waren sie in den Pub gestürzt, um das Wochenende auf ihre Weise einzuläuten. Sie hatten schon ganz schön gebechert und waren bereits ziemlich angeheitert, als ihr Chef in den Pub kam und sie alle wieder einsammelte, weil die Buddhisten andere Stühle haben wollen. Ich trat auf den Mann zu und sagte freundlich, »Ich bin der Typ, der hier was zu sagen hat. Wie kann ich Ihnen helfen?« Er schob sein Gesicht dicht vor meins, und seine geballte rechte Faust berührte beinahe meine Nase. Seine Augen brannten vor Wut, und ich roch die Bierfahne. Dennoch verspürte ich weder Angst, noch kam ich mir überlegen vor. Ich war ganz einfach entspannt. Meine sogenannten Freunde hörten auf, die Stühle zu wischen. Nicht einer kam mir zu Hilfe. Vielen Dank, liebe Freunde. Ich stand diesem aufgebrachten Riesenkerl also ganz allein gegenüber. Wir starrten einander an. Diese Kraftprobe dauerte ein paar Minuten. Ich war selbst ganz überwältigt von dem, was sich dabei abspielte. Meine Reaktion hatte den zornigen Arbeiter gewissermaßen gelähmt. Er war es gewohnt, dass Menschen auf sein Verhalten mit Angst oder Aggression reagierten. Sein Hirn wusste nicht, wie er mit jemandem umzugehen hatte, der ganz entspannt auf die Fäuste blickte, die er ihm drohend unter die Nase hielt. Ich wusste, dass er mich weder schlagen noch sich selbst bewegen konnte. Meine Furchtlosigkeit verwirrte ihn und hatte ihn handlungsunfähig gemacht. In der Zwischenzeit war der Lieferwagen vorgefahren. Der Chef der Truppe kam auf uns zu. Er legte seine Hand auf die Schulter des reglos dastehenden Mannes und sagte, »Komm, wir laden jetzt aus.« Dadurch war der Bann gebrochen, und der Mann konnte sich wieder bewegen. »Gut, ich werde euch dabei behilflich sein«, sagte ich ganz ruhig. Und dann luden wir alle gemeinsam die Stühle aus.